Hallo und herzlich willkommen zu AWFNR Folge 513. Ich möchte mich entschuldigen für die kleine Verspätung. Ich habe ein bisschen technische Probleme gehabt. Wir haben eine Podcast-Folge aufnehmen wollen mit Tim Melzer. Und wie das ist, wenn man mit Tim Melzer verabredet ist, dann bestellt er einen natürlich in die Bullerei. Dort habe ich dann gewartet mit Chris Nanu, der den mal kennenlernen wollte. Und zur Feier des Tages ein fleischfarbenes T-Shirt auf seinen fleischfarbenen Körper angezogen hat. Und dann sind wir da reingegangen. Und es gibt eine Metzgerei in der Bullerei. Das ist der untere Bereich. Und der zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass alles fleischfarben ist. Und also von Sofa über Kacheln, über Tische, über alles ist dort fleischfarben. Und als Chris Nanu sich hingesetzt hat, war er weg. Nicht mehr zu sehen. Und das hat mich so verwirrt, dass ich mich nicht ganz konzentriert habe bei der Aufnahme des Mikros. Und dann ist Tim da eingeritten. Dann ist Chris dazugekommen, weil Tim wollte unbedingt Chris, den auch zwischendrin, von dem er was gelernt hat heute, nämlich über die Generation TikTok und der Aufmerksamkeitsspanne. Wir haben auch wirklich intensiv über ich finde ja, Deutschlands erster Kochfluencer war ja wohl Tim Melzer. Und jetzt gibt's ein paar mehr. Und da haben wir drüber geredet und wie man mit denen so umgeht und ob Burger Smash Challenges in der Bullerei, ob man da kompetitiv gegen ihn antreten muss oder anders und natürlich auch über Kitchen Impossible. Und dann kam auch noch Philipp Westermeier rein und dann ist wirklich die technische Seite komplett in Vergessenheit geraten. Es tut mir ein ganz klein bisschen leid. Ich hoffe, ihr könnt dem Gespräch trotzdem noch halbwegs folgen. Vielen herzlichen Dank an die Podstars, vom OMR-Büro Inner Circle Family hat mich gerettet. Vielen, vielen Dank, dass ihr da am Start wart. Es gab auch 3-4 andere Leute, die mir auf Instagram geschrieben haben. Ich habe das nämlich gestern gepostet. Jedem Einzelnen vielen Dank. Ich hoffe, es ist jetzt halbwegs konsumierbar, dieses Gespräch. Und über Tony Hawk, Quentin Tarantino, Kim Kardashian, große Momente vom lieben Tim. Was war bisher das Highlight in seinem Leben und sind Influencer überhaupt irgendwas Innovatives in seinen Augen? Also wir haben die erste halbe Stunde ein bisschen Quatsch geredet und dann beginnt der Weg zum Ruhm von Tim über die Agentur für Arbeit, einen Sexshop auf dem Kiez, ein Abi von 3,8 und was er so gemacht hat und ob er überhaupt kochen kann. Das alles in der heutigen Folge und ich wünsche euch viel Spaß. Paul.
Nicht so diese
Hallo Herr Melzer.
Ja, was denn jetzt? Ja. Pass auf, wir fangen das mal so an. Schönen guten Tag. Mein Name ist Tim Melzer, meines Zeichens Fernsehstar-Koch Nummer 1 in Deutschland.
Sitzt
hier gerade mit Paul Ripke, seines Zeichens ein sehr guter Hochzeitsfotograf, in der Metzgerei meiner Bullerei. Und zu meiner Rechten sitzt ein junger Mensch mit einer gewissen körperlichen Präsenz, einer sehr sympathischen Erscheinung, mit dem ich gerade in meiner Küche war und wo einer meiner Köche ihn um ein Foto angebeten hat.
Hat er dich auch schon mal gesagt?
Was er wiederum bei mir noch nie gemacht hat. Deshalb bin ich ein bisschen in meine Eitelkeit gekränkt. Wer bist du eigentlich?
Tim, du musst aber vor allem das Mikro in die Hand nehmen.
Wieso denn?
Ich halte doch jetzt nicht die ganze Zeit das Mikro hier, sondern du kannst halt in deine rechte Hand, nimmst du so, dass du so da reinsprichst.
Wie Walkie-Talkie früher.
Genau so ist es. Hä? Und dann kannst du aber jederzeit ihn jederzeit interviewen dabei. Nein, es geht auf beide Seiten. Aber so. Zumindest in die Nähe wäre schon ganz schön.
Das ist wie so ein Duett. Ja.
so nah bist du jetzt eigentlich. Ein Foto machen. Wer bist du eigentlich?
Also, ich bin Chris, Chris Nanu und ich bin Koch, ich habe Koch gelernt, 15 Jahre als Koch gearbeitet und Tim, komm her, trau dich. Ja. Und habe sehr lange als Koch gearbeitet und mittlerweile habe ich aber damit aufgehört und bin Influencer, ich bin Koch-Influencer seit einem halben Jahr und es funktioniert ganz gut.
Bist du auch so jemand, der denn so ein bisschen dämlich in die Kamera guckt und so ganz souverän Sachen im Mixer schmeißt und die dann von Zauberhand perfekt auf dem Teller landen?
Ja.
Aber ja, also du hast ja nur, also das Format ist ja begrenzt. Du hast halt deine 30 Sekunden, in denen musst du das halt machen. Und
warum nur?
30, weil du,
Aufmerksamkeitsspanne.
Ja, Aufmerksamkeitsspanne der Leute. Also die Leute sind am Arsch. Das ist
30 Sekunden.
Kriegen das nicht mehr hin. Ja, und es geht ja noch weiter. Also das ist ja allein schon, wie so ein Video aufgebaut wird am Anfang. Das ist immer die Hook. Das kennt man aus der Musik, ist das der Refrain. Aber in dem Fall ist die Hook das, was am Anfang kommt, was dich abholen soll. Und wenn du da nicht irgendwas Verrücktes sagst, dass die Leute sehen, okay, ich muss es unbedingt jetzt anschauen, weil sonst werde ich, kann ich ja nicht weiterleben. Ja. Ich nicht weiß, wie man Suppe wieder zu einem Brühwürfel presst, dann sind die Leute gelangweilt und skippen weiter, weil du einfach nur irgendjemand von
krass, ich habe mal Kochfernsehen für die Sesamstraße gemacht und da ist die Zielgruppe bis 5 Jahren und damals hat man gesagt, die Aufmerksamkeitsspanne geht nur 3 Minuten.
Ja.
Das heißt, wir sind im Erwachsenenbereich heute schon drunter.
Wir entwickeln uns zurück, bis unsere Hirne klitzeklein sind und aalglatt wie bei Ottern.
Wow.
Ja.
Und woran liegt das?
Das liegt schon an, ich glaube, an TikTok, an Instagram und es betrifft ja noch viel mehr. Also auch die Musik entwickelt sich ja so, dass, also ich glaube, früher waren Musikstücke mal so lange, weil einfach nicht mehr auf eine Platte gepasst hat. So, deswegen gibt es Alben in diesen Längen und CDs haben das dann weitergeführt, obwohl das dann eigentlich hätte viel länger sein können und mittlerweile...
Weiß deine Zielgruppe noch, was Platten und CDs sind? Ich frage nur mal nach.
Bin ich sicher, weil, aber,
wovon redet der Onkel da?
Aber mittlerweile ist es ja so, dass sie der, also ich glaube, wenn ein Song länger geht als 2 Minuten, dann hört den sich auch niemand mehr an, weil der kommt nicht mehr in Playlists und kann nicht so oft hintereinander gehört werden. Und
das persönlich halte ich ja für Schwachsinn, weil ja damals schon bei Queen Bohemian Rhapsody genau diese Diskussion geführt worden ist. Und das ist ja auch schon ein paar 30 Jahre her.
Stimmt, ja.
Dass man gesagt hat, der Song ist zu lang. 2,5 Minuten, 3 Minuten maximal, radiotauglich, alles drüber hinaus, wird kein Hit. Ja.
Und die haben es antizyklisch gemacht und es hat funktioniert. Aber heutzutage ist es halt einfach so, dass du in diesen Playlisten landen willst bei Spotify und deswegen versuchst du das zu kürzen. Und ich glaube, der neue Song Fußballer von Bones MC geht, glaube ich, 1 Minute 20.
Ist das?
Das ist ein Song, den gibt's und der ist sehr bekannt und mit Mario Basler auf dem Cover übrigens.
Das war früher so das Intro bei 3 Fragezeichen oder Bibi und Tina hier oder die Hexe, wie heißt sie denn? Hier die Hexe Bibi da, wie heißt sie?
Philipp Westermeier, es steht hier am Fenster und guckt zu.
Ah, da kommt Philipp Westermeier, der fehlt jetzt auch noch.
Das ist auch so ein Hajo. Aber heißt das eventuell, dass ihr denn wirklich...
Westermeier!
Wie Don Philipp. Don Philipp.
Hi, ne?
Warum kennst du den?
Ihn? Ich hab ihn in L.A. kennengelernt, bei Paul.
Ah, natürlich, man kennt sie. Die Influencer und Online-Marketing-Rockstars dieser Welt. Man kennt sich.
Ja. Und Paul hatte Geburtstag an dem Tag, glaube ich, auch noch.
Du weißt auch, was der beruflich macht?
Ich bin...
Comedian. Ich habe es ja schon gesehen auf dem Stage hier.
Ja, genau. Ich mache auch... Ich habe noch einen Podcast. Also ich bin auch noch
witzig?
Auf der Bühne.
Ja, kann man sagen.
Ja.
Also unfreiwillig witzig oder wirklich so abhorn witzig? Aber ist das so, dass ihr vielleicht eure eigenen Zuhörer und Zuschauer einfach nur dumm macht, weil ihr denen gar nichts mehr zutraut? Also, dass ihr glaubt, weil diese Diskussion ist ja nun schon 30, 40 Jahre her. Nein, vor 30 Jahren hieß es bei Queen Bohemian Rhapsody, kein Hit, zu lang, kein Material. Jetzt sagst du auch, der Song 1,20, weil länger hört keiner mehr zu.
Mhm.
Ihr bietet denen ja was an und vielleicht hören die nicht länger zu, weil ihr nicht länger könnt.
Stimmt, ja, klar.
Verstehst du, was ich meine?
Du spielst es schon mit, aber du hast halt auch, also du merkst es ja, dass wenn du es, also wenn ich jetzt ein 9 Minuten langes Video mache, wo ich erzähle, wie man wirklich nochmal genau eine Zwiebel schält und die dann schneidet für so einen Suppenansatz, dann würde es halt einfach niemand schauen. Dann würd ich
aber vielleicht bist du einfach langweilig.
Ich mache hier was Gutes. Und Waldemar Hartmann zu zitieren, wieso kriegst du denn jetzt hier so eine Schärfe rein?
Ja, aber guck mal, ich mache analoges Kochfernsehen, meine Sendung dauert 3,5 Stunden.
Richtig.
Und haben damit Mörderquoten und hinten raus geht sie immer noch weiter nach oben. Vielleicht bin ich einfach interessanter.
Nee, ist ein anderes Medium. Ich glaube, das ist einfach der Punkt.
Nein, man muss an der Stelle muss man sagen, schade, dass keine Kamera dabei ist. Wir lachen alle, wir lächeln uns im Gesicht. Wir heben hier ein bisschen, das ist ein bisschen der heiße Stuhl. Der heiße Stuhl ist in rosa.
Ja.
Nachdem ich ja jetzt eben auch schon gerade nicht mit meiner neuesten Geschäftsidee durchgekommen bin, weil wir hatten hier gerade...
Tom Böttcher,
seines Zeichens was?
Ja, Schauspieler.
Schauspieler und Puppeninfluencer.
Genau,
ja. Puppeninfluencer. Und ich hatte eine Idee, weil es gibt bei YouPorn eine Kategorie Dolls. Und warum?
Was
es da für Kategorien gibt und ja, so. Seitdem ich dich kenne, kenne ich mich auch mit dem Internet ein bisschen aus. Und da gibt es eine Kategorie Dolls.
Schnell wieder weggehen.
Nein, aber ich hatte die Idee, diesen wie? Felix?
Tom?
In einen Koffer reinzupacken, als Puppe rausholen, im Latexanzug mit Hundemäskchen, Umschnalldildo und einem kleinen angedeutet im Poloch und das dann wiederum bei OnlyFans anzubieten für die Fetischboys und Girls. Und da habe ich gedacht, und da habe ich schon Katscheng, Katscheng, Katscheng gehört. Aber wie gesagt, er war da nicht so ganz meiner Meinung. Er hatte, glaube ich, auch ein bisschen Angst vor mir. Kann das sein?
Ja, ich glaube auch.
Also, überraschenderweise. Also, Entschuldigung, wenn
ich... Was fühlt dieser Mann? So. Also, haben wir jetzt beantwortet.
Warte mal kurz, also erstmal, Wesse, was machst du hier?
Ja. Mir wurde gerade gesagt, ihr seid hier.
Ja.
Ich geh mal kurz gucken.
Ja. Sehen wir. Sehr schön.
Dass ihr das jetzt live hier aufnehmt, aber ich hätte, mein Kollege sagte hier, Paul Ripke hängt bei Tim Melzer rum. Also, okay, das ist ja.
Der weiß ja, wo es gut ist, weißt du? L.A., Madrid, Saint-Tropez und halt Hamburg-Bollerei. Das ist halt Creme de la Creme des...
Herr Westermeier hat mich versetzt am Wochenende. Wir waren fest verabredet und haben gesagt, wir treffen uns Freitagmittag zu so einem Brainstorming über verschiedene Ideen, die wir besprechen wollten. Dann gab es einen Abendmoment, wo verschiedene UnternehmerInnen Deutschlands zusammenkommen, die verschiedene Dynastien. Ich glaube, man darf gar nicht drüber reden, aber Shirin David war noch da, Westermeier und Paul Ripke hatte den Platz 17b anscheinend, angeblich, bis ich dann hinkam und dann war da aber kein Tischkärtchen für mich.
Wo war das? Nicht.
Das war im Grill Royal.
Oh, vielen Dank. Ich war auch nicht eingeladen.
Ich war nicht der Gastgeber.
Wer war denn der Gastgeber?
Das kann ich nicht sagen.
Warum denn nicht?
Ist das wirklich so, dass du nicht drüber reden darfst?
Das weiß ich gar nicht genau.
Auf jeden Fall ein Mann ohne Stil und Klasse, weil sowas im Grill Royal zu machen, das ist nur wirklich schon ganz schön Klischee.
Ja? Das ganze Restaurant.
Ja, ich weiß. Und das ist ganz schön Klischee.
Warum? Ja. Anzug und ja. Smoking.
Aber wie gesagt, auch Philipp Westermann kannst du nicht zählen, weil ich habe ihn auch gefragt, ob einer kleinen Geschäftsidee, ob er mir Kimi vorstellen kann. Aber da hat er gesagt, nee, das ist Close Club. Also sie kommt zu Ihnen zum Kaffee und Kuchen. Die haben ja sich die Kardashians gegriffen.
Ich weiß, ich habe es gesehen. Ja,
das ist ein spektakulärer Deal, oder?
Jeder in dem Umfeld sagt jetzt wahrscheinlich, gibt es da eine Chance, dass ich mal kurz was pitche, oder?
Ich habe es gemacht.
Also, ja, neben Tim Melzer, wer hat noch alles? Also wie viele Leute haben gesagt, sag mal kurz, komm.
Ja, so viel auch gar nicht. Es kommt wahrscheinlich nur alles.
Ja. Dann war ich der Erste. Ich habe eine raffinierte Idee.
Ist das nicht so? Wenn ihr so Stars announce.
Also es gibt natürlich schon so Sachen, die dann aber, wo dann Leute sagen, wir würden gerne, dass ihr ihr vorschlagt. Ich wollte da gar nicht selber ran, weil wir wissen genau, das hat irgendwie mit Geld zu tun. Und das würde ich fast zu sehen, dass mich Leute ansprechen und sagen, wir würden hier in unserem Hamburger Ladenlokal die erste Etage leerräumen und bieten noch irgendwie, haben wir hier für eine 500.000.
Gut, also nur um es klarzustellen, ich war es nicht. Ich habe genau, nicht die erste Etage, ich habe nur eine Etage.
Du meinst, ihr könnt da was irgendwie mit denen reden. Und dann sage ich, ich versuche es gerne für euch.
Ja.
Und was mich einfach jetzt letztlich fasziniert, ist, wie viele Leute, also wenn diese Dame wollte, dann könnte sie wahrscheinlich aus diesen 48 Stunden hier on the ground in Hamburg wahrscheinlich mehrere Millionen rausnehmen.
Oh, ich bin mir sicher, das passiert auch. Aber gab es die Anfragen auch schon ob meiner Person? Dass irgendjemand dich merkt, du kennst doch den Melzer, machst du einen Podcast oder so. Ich würde auch dem irgendwie eine Etage freiräumen oder zumindest ein Gemüsefeld.
Ein bisschen kleiner.
Ja, ist ja in Ordnung. Ja, ja. Ist in Ordnung. Ich,
es gibt Leute.
Weißt du, wenn den Pfennig nicht ehrt, ist das Talas nicht wert.
Jetzt müssen wir auch mal hier die Wahl sagen. Ja. Wo du jetzt die Straße ein bisschen damit buketierst. Ich habe mehr oder weniger als neuen Geschäftspartner zugespielt. Hab gehört, ihr habt eine monstergeile neue Businesslinie auf dem Start. Eine Eismarke. Und ich werde mich da gerne mal beteiligt. Und ich werde hingehalten.
Nee, du wirst nicht hingehalten. Das ist jetzt halt nur inzwischen ein Millionen-Business. So, was?
Also ich habe eine Frage.
Ja.
Die Kim Kardashian, ja? Könntest du der eine Packung Pulled Pork? Das ist so ein veganer Snack.
Heißt das wirklich Pulled Pork?
Das heißt, von heißt der Rügenwalder Mühle heißt es Pulled Pork. Das gibt's im Edeka deines Vertrauens. Die Kim, die muss ja auch was essen.
Aber Digga, das ist doch eine Karikatur in sich. Du machst doch jetzt nicht wirklich mit.
Das ist aber zu geil. Gibt's genauso, mein lieber Tim.
Was aus dem Namen? Wow, ich dachte, wir sind fertig, ne? Dann kommt Paul wieder das Neue. Das ist einfach unglaublich. Das ist einfach unglaublich.
Tim, was spielt sich in deinem Gehirn vor, dass du das jetzt siehst?
Da diese Zitrone respektive dieser Euter sofort trocken gemolken ist, also wenn da noch überhaupt was wie an Restflüssigkeit drin ist, dann kann das nur noch eine Eiderbeule sein, wirklich. Das ist, oder? Voll Pock.
Also ich finde es jetzt so als neue Produktkarte, finde ich schon. Weil es halt so drüber ist. Ist einfach so
lustig. Ja, super. Ich mag ja auch solche Sachen. Das ist ja genauso wie, als wenn...
Ich bin jetzt nicht so weit weg von deinem OnlyFans-Vorschlag für Tom, wenn ich das sagen darf. Also
nein, out of the box denken. Das ist ja das, was große Visionäre alle miteinander vereinen. Nicht immer nur auf dem eigenen Teller in der eigenen Suppenschüssel rumrühren, sondern hin und wieder auch mal für andere. Das ist ja das Besondere an uns, auch mal Ideen haben, weil manchmal steckt man selber, und das mache ich wirklich so, selber im Hamsterrad, man ist selber oft mit einer Betriebsblindheit gesegnet. Und wenn dann so von außen ein, zwei, drei Ideen rankommen, dann greife ich oft zu und greife das auch sehr, sehr gerne auf.
Aber was wäre denn jetzt dein Pitch gewesen an Kim Kardashian?
Naja, ich würde Kim gerne mein Eis probieren lassen und weil ich habe gehört, wenn die ein Foto macht und das im Internet dann von sich so gibt, dass dann Leute sagen, oh toll, das kaufe ich auch.
Das ist geil, einfach gedacht.
Ja, aber das vereint dich ja mit allen Anbietern von allen Konsumprodukten.
Ja, ich würde auch nicht mehr von ihr wollen.
Ach so, okay.
Ich würde nur das wollen und ich hätte jetzt auch keinen großen Ansatz und würde sagen, halt, kannst du das mal bitte essen und dich dabei fotografieren lassen? Und wenn sie sagt nein, dann sage ich auch Dankeschön.
Ich erzähle mal das Beste, was mir in der letzten Beziehung hier passiert ist, oder das ist eigentlich das 30. Zwei Sachen. Einmal hatten wir nochmal Tony Hawk zu Gast, den Skateboardfahrer.
Ja, kenne ich.
So, und dann war das an den Early Days und wir waren noch nicht so ganz so klar, was passiert, wenn man hat die Leute ankriegt auf Bühnen. Und dann kam irgendwann, lasst er dann mit seiner Frau wechselsprechen, warte auf seinen Auftritt. Und ich sah da schon irgendwie einen Typen, so ein Wechselstück, wo ich nicht genau wusste, wer es ist. Und die hatten irgendwie so ein Elektro-Skateboard, diese Hoverboard-Ding erfunden. Und ich so, ja gut, hänge da auch um, keine Ahnung.
Hoverboard, also aus Zurück in die Zukunft, oder
nicht? Das ist ein E-Skateboard, glaube ich, ist es, oder?
Ich
habe die gesehen, die Typen.
So, jedenfalls
das sind waren die
da und haben sich da mir reingestiegen, wirklich, ohne dass jemand von uns wusste. Und haben dann, weil man sich dann da jetzt traut, in kleine Gruppe, dem Tony Hawk das Ding in die Hand gegeben. Gebeten, ob wir damit irgendwie auch so ein Olli oder irgendeine
alte weiße Männer, die versuchen hinterher zu reden.
Mr. Meyer hat gerade gesagt, ein Kunststück.
Ein kleines Skateboard-Kunststück.
Lieber Herr Hawk,
ein virtuoses Kunststück.
Herr Hawk, könnten Sie bitte
aber flotte Hip-Hop-Musik
ein Kunststück vorführen mit diesem Brett und Rollen.
Diese Typen mit Rennradfahrrädern
an der Wand. Und dann jedenfalls, wenn ihr sich dabei noch verletzt, weil das Ding irgendwie so klar schwer ist und das ist wie schön eins, und dann habe ich es fotografiert. Und dann hinterher hat er dann sich gewundert und gesagt, hier, your buddy is a great favor, alles mögliche. Und ich so, welche buddy is a great favor? Und dann hat er das halt alles für jemanden in der Annahme, die würden halt zu uns gehören. Und der weiß, und die haben sich da einfach komplett alles umsonst abgeholt.
Und es hat aber geklappt. Also die haben die Fotos gehabt. Weil also, was für die Tony Hawk war, ist für dich ja Kim Kardashian. Also die Vorstellung, dass
das hängt jetzt ganz gewaltig, weil sie ist jetzt nicht unbedingt mein kulinarisches Vorbild. Also weil Tony Hawk und Skateboard, das macht schon, da ist schon eine Affinität. Nee, ich bin da einfach ein bisschen berechnender.
Okay.
Ich habe einfach nur gehört, also mein Problem ist ja, und jetzt schneide ich mir so ins eigene Fleisch, ich kann die auch nicht auseinanderhalten.
Die Kardashians?
Ja.
Alle?
Ja, doch, das schon. Also, aber grundsätzlich ist das schon wirklich faszinierend zu sehen. Und das ist ja hier, umher reden wir auch oft drüber, Philipp und ich kennen uns ja ein paar Tage, haben lustigerweise eigentlich geschäftlich gar nichts miteinander zu tun, ne? So wirklich, nee. So, und das ist vielleicht auch bin ich eine der wenigen Beziehungen, die nicht auf Berechnung aufbaut. Paul ja sowieso. Na, aber die eine Hälfte will was von dir und die andere Hälfte von der willst du was. Und bei uns ist ja einfach nur, bei mir kriegst du halt jedes dritte Getränk. Was? Ach ja, also genau. Eine Berechnungsebene gibt's ja noch. Aber die ist wirklich nicht für die Öffentlichkeit.
Jetzt frage ich mich, was das ist. Aber das ist ja echt fies. Aber gut, das lassen wir mal so. Du wolltest aber das Berechnen dann nehmen, wie
Das zweite Beispiel von Sachen, die ich erlebt habe, also wenn man mit diesen Art von Menschen interagieren darf, bei uns ist es halt nochmal, wir hatten nochmal auch mal Quentin Tarantino da.
Ja.
Und dann haben wir gedacht, okay, was machen wir jetzt? Da gab es auch extrem viel Nachfrage und haben uns überlegt, wir machen so ein...
Wollen Leute Filme mit ihm drehen?
Ja. Nee, wollten Fotos mit ihm machen.
Ah, okay.
Okay, das ist ja so ein Standardding.
Matthias Schweighöfer hat sich versteckt hinter der Bühne und hat gesagt, ich will mit dem.
Nee, 5.000 Euro war dann die gemeinsame Idee, so eine Foto-Opportunity. Und dann haben wir uns gewundert, haben das irgendwie 10 Leute, mehr hätte es auch gar nicht gegeben, haben das dann gekauft und wollten das dann gerne machen. Und einen davon, den kennen wir alle, der hat hier eine karitative Organisation aus Hamburg, die sich für Wasser einsetzt.
Mhm.
Und die machen so legendäre Bilder mit Menschen mit so einer braunen Pappe und da steht Water is a human right.
Mhm.
und selbstmachter Typ. Und dann hat er sich halt dieses Foto gekauft, aber wollte da gar nicht selber drauf, sondern wollte nur dem Tarantino diese Pappe in die Hand geben, hat er diese Pappe in die Hand gehabt, sich fotografieren lassen. Und dann war es halt so das neue Testimonial für Waters and Human Rights. 5000 Euro, natürlich hättest du es niemals.
Guerillataktik.
Absolut hardcore Guerilla.
Ja.
Sehr smart von dem, muss man sagen.
Ja. Hatte ich mal in der negativen Variante, wurde ich nach dem Foto gefragt und ich so, ja, klar. Und dann kam hinterher raus, dass der einen extrem starken rechtsradikalen Hintergrund hat und Embleme getragen hat. So, und ich habe es natürlich in meiner Verpeiltheit nicht mitgekriegt. Es war einfach für mich irgendwer. Und dann hat mich Gott sei Dank einer meiner Mitarbeiter darauf aufmerksam gemacht und sagt, du weißt schon, mit wem du dann ein Foto gemacht hast. Und ich sage, nee, halt ein Mensch. Und ja, und dann hat er mir das beschrieben, woraufhin ich sofort mein Management angerufen habe, gesagt, ich habe gerade einen strategischen Fehler gemacht. Der hat das Management und hat sofort unterbunden, dass es veröffentlicht. Also seitdem scanne ich Leute ab. Na, also wie sie auf mich zukommen, was sie an T-Shirts Aufdrucks haben, was ihre Tattoos zum Ausdruck bringen und wenn nicht, dann, also wenn da irgendwas ist, was ich nicht einordnen kann, dann versuche ich das zu verhindern oder nett abzusagen. Also ich sagte nicht hier deshalb, sondern ich sage einfach, nee, du bist mir heute nicht da. Also es ist ein schmaler Grat, ganz schmaler Grat.
Ja,
aber diese Meet and Greets ist so, ich habe das selber mal miterlebt bei Richard Branson. Da waren wir Keynote Speaker auf so einem Großevent und haben Vorträge gehalten und Nein, hier in CCA war das. Und Richard Branson war da. Was?
Ich war auf Neckar. So.
Richard Branson war so der Hauptakt, das war der Quentin Tarantino, die Kardashian irgendwie so. Und ich war sozusagen der Warm-Upper, das Fluff-Girl für Richard Branson. Hab also den Vortrag gehalten da vor ihm. Und danach gab es auch ein Meet and Greet. So, es war eine ähnliche Kostenebene, 5000 Euro. Und Meet and Greet war wirklich eine Fotowand. Dann standest du wie Hunde in einer Reihe. Dann bist du auf die Bühne gekommen, dann gab es ein mehr als, ich sag mal, ich öffne ein Supermarktfoto, also Handshake und in die Kamera, kein Wort und weiter. Ne? Und danach habe ich diese Fotos auftauchen sehen und in der Tat hat es den Eindruck erweckt, als ob die einen Deep Talk mit Richard Branson hatten und über Business sich ausgetauscht haben. Also
auf Augen,
das ist der Grund, warum ja diese Dinge auch wirklich funktionieren. Aber wenn sie es zulassen, ist ja cool. Also hier bei Human is a Water, is a Human Right. Das finde ich ja schlau, das ist ja lustig. Ja,
ich hoffe, Sie haben es nicht aus Spendengeldern genommen. Aber,
wir müssen ja Marketing machen. Und wenn ich es mal gutes Marketing, dann das. Also ich finde das.
Aber so funktioniert eigentlich auch klassische Hochstapelei. Ne? Es gibt genug Leute. Nein, aber ich meine Leute, die auf vielen Partys gehen und immer die richtigen Leute kennen, auf den richtigen Teppichen sind und sich einfach penetrant neben prominente Menschen stellen oder einflussreiche Menschen stellen, um den Eindruck zu erwecken, dass sie zum Inner Circle gehören. Das penetrieren die 2-3 Jahre und dann sind sie auf einmal wert. Das ist hier wie der Food-Influencer neben mir.
Soll ich das sagen? Das mache ich eigentlich gerade.
Nee, aber Maja, guck mal, wenn er mal aufs Cover der Hör zu will, dann muss er sich schon bei mir anbiedern.
Gut, dass du es ansprichst.
Ja, solange wir da eine analoge TV-Zeitschrift sein werden.
Aber Philipp, mich interessiert tatsächlich im Ernst, wie fragt man Kim Kardashian an? Es wird ja nicht in die Insta-DMs geslidet sein. Du mit deinem Account, hey Kim. Also wie geht das überhaupt los? Also
wir fallen jetzt über einen Kranken von mir, der mit uns aber frei zusammenarbeitet, der lange in der Musikbranche war, dieses Beats nach... Also die Kopfhörer nach...
Und wir können offen reden, du hast mich gefragt. Ich hab gefragt, ob ich meinen Freund von mir anrufen kann irgendwie. Der ist ein netter Kerl, der macht hier so eine kleine Messe irgendwie.
Nein, wir haben mal umherz und dann arbeiten mit 30 Leuten zusammen, die wir kennen, die teilweise aus irgendwie Musik, Schauspiel, irgendwie aus ihren Branchen kommen, aber jetzt halt auch freiberuflich für solche Sachen offen sind und dann einfach da Kontakte herstellen und die uns kennen und über die Referenzen und das die Priorität von anderen Menschen kommt man ins Gespräch. Und dann muss man sich halt am Ende vorstellen und so ist da auch gelaufen. Und wir hatten das Glück, dass die halt was zu promoten hatten, muss man auch sagen. Also Braus auch schon ein bisschen so, dass jetzt gerade diese Unterwäschemarke Skims, die ihr sehr am Herzen liegt irgendwie. Und
die kommt nach Europa dann.
Europa.
Die gibt es ja hier gar nicht, oder?
Nur ganz erste selektive Placements und dann kommen die hier rüber und dann brauchst du sicherlich bei diesen Menschen auch das Glück, weil eins ist, glaube ich, klar, kein Geld, das wir uns leisten könnten oder wollten bei OMR, würde jetzt bei Kim Kardashian sonst der Eindruck
schicken. Also 75% am Tisch würde ich zustimmen, bei dir bin ich mir nicht ganz sicher.
Also ich habe so viele mit dem ausreichend Barreserve, als dass ich genug hätte, um da jetzt darüber jetzt
Also ich glaube, dass so ein Unternehmen wie Unilever ein kleineres Geschäftsverflechtung hat als du. Ich glaube, du bist ja richtig schlau. Ja? Du bist wie die Aldi-Brüder. Weißt du, irgendwie irgendwann verweigerst du dich der Fotos, irgendwie, dann gibt es keine aktuellen Aufnahmen mehr und du ziehst dich zurück hin in Blagenese hinter 6 Meter hohen Mauern aus Gold. So schön, aber Gerüchte streuen. Und das liebe ich an Philipp, der ist so wehrlos in solchen Momenten. Wollt ihr denn was redet? Bitte nicht. Ich nehme alles zurück.
Aber die hält dann schon auch eine Keynote da, oder?
Interview, 40 Minuten, und erklärt einfach mal, am Ende ist, wie das, du kennst aus deinem Podcast, aus eigentlich unser aller Podcast, wie wir mit Leuten sprechen, versuchen zu verstehen, wo die herkommen, was sie machen. Und das ist dann die ganz große Story, Kim und im deutschen Markt.
Wo kommt die eigentlich her? Nur mal ganz kurz zur Erklärung. Ja,
Wahnsinn.
Ganz
ursprünglich. Nein, aber was können die? Also ursprünglich, der erste Auftritt. So die
der Vater war der Anwalt vom O.J. Simpson. Das war, glaube ich, die...
Aber Reality TV. Eigentlich sind das Reality TV. Ja. So, correct. Die haben sich so beobachten lassen im Alltag.
War Freundin, glaube ich, in Paris Hilton. Als Paris Hilton ganz groß.
Okay.
War sie auch mit dabei.
Stimmt, das habe ich mal gehört. Alles klar.
Mittlerweile ist dann aber ihre Familie da. Da gibt es ein Format Keeping Up with the Kardashians. Paul ist dann noch näher dran.
Das ist wie lange her ungefähr?
Es gibt seit 11 Jahren, glaube ich. 12 Jahren
okay.
ungefähr. Und ist also schon sehr gut
gemacht. Guck mal, gemacht. Wenn er schlau jetzt anfängt, ne? Weil jetzt ist ja sozusagen, ich bin Paris Hilton und er ist Kim Kardashian als solches. Genau. Und irgendwie ist er in 10 Jahren im Alter auch mit einer Unterwäschemarke. Man weiß es, man muss einfach groß denken, out of the box. Ja. Vielleicht sind wir hier gerade beim historischen Moment. Ja. Ich habe das ja auch, so, wenn ich so auf solche Leute treffe wie Thomas Gottschalk, Joachim Fuchsberger, Frank Elstner. Ist auch 20 Jahre her, du Affe. Aber das waren so meine großen Momente. Das war so, wo ich so gedacht habe, wow, Alter, neben wem ich gerade stehen darf. Ich stand mit Rudi Carrell auf der Bühne. Und ich hatte selber bei seinem allerletzten Auftritt damals mit der Pips-Stimme bei der Goldenen Kamera. Und ich wusste in dem Moment, dass das ganz besonders ist. Und ich war sehr stolz, dass ich ein Teil dessen war, dass ich zu dieser Familie in dem Moment gehörte. Und das ist ja vielleicht das. Vielleicht bist du auch ein bisschen stolz gerade,
hier neben mir zu sitzen. Ich bin stolz, wirklich. Ja.
Weil ich dann bin mir sicher, bei Kim Kardashian.
Was er eben und würdest auch meine Oma lieben.
Das also er sagt auch gerade, dass er ja meinetwegen Koch geworden ist.
Ja.
Dass ich die
Genau, ja, ich habe eigentlich eine total erfolgreiche Unternehmenskarriere gehabt und dann habe ich das erste Tim Melzer Video gesehen und dann habe ich das abgebrochen und
hat das wirklich einen Einfluss auf deine
Ich
würde es euch nicht geben.
Das stimmt wirklich. Das habe ich vorhin auch zu Paul gesagt, also weil du dich schon ein bisschen über Influencer, Koch-Influencer so ein bisschen auslässt,
aber positiv.
Aber du bist ja der OG Koch.
Ja.
Du hast das ja erfunden.
Ja. Aber deshalb mache ich mich auch lustig, weil ich das mit Respekt mache. Also das ist ja, ich trete ja nie nach unten. Das darf man nie vergessen, egal in welcher Welt. Ich trete nicht nach unten. Und wenn ich jemanden überhaupt verbal erwähne, ist das von mir, und das klingt immer so ein bisschen blöd, aber schon ein Zeichen von Respekt. Du wirst nie von mir hören, welche Leute ich wirklich verachte oder vor denen ich keinen Respekt habe oder auf die ich runtergucke.
Ja.
Das wird nie passieren. Also jeder, der von mir verbal einen zwischen die Augen kriegt, kann einfach sagen, das ist ein bisschen wie, früher war doch hier dieses
zwischen die Augen.
Switch Reloaded.
Ach, ja, stimmt.
Und es gibt Leute, die haben es verhindert, dass sie karikiert werden.
Ja.
So, und ich habe gesagt, das ist doch ein Ritterschlag, wenn Leute sich über dich lustig machen, weil man kann sich nur über dich lustig machen, wenn das auf Wissen basiert, also dass du erkennbar bist. Menschen wissen, wer du bist, sonst macht es keinen Sinn, dich über dich lustig zu machen. Und das ist ein Zeichen von Respekt. Und bis heute, Max Giermann, jemanden, den ich sehr, sehr bewundere, ich bin ja eins der ersten Switch Reloaded Opfer. Also ich glaube, ich war noch vor Stefan Raab oder unmittelbar nach Stefan Raab sozusagen. So, und das war sensationell. Also war richtig gut. Also richtig. Ja. Ja, wirklich, wirklich geil. So, und das sind halt so Elemente. Und nee, aber mit den Influencern, das, ich finde das wirklich gut. Manchmal frage ich mich, wo ist das Innovative? Ja, weil momentan ist zum Beispiel, ich gucke ja viel und ich suche hier selber auch für mich Sachen, ne? Also gerade visuelle Darstellungen, Videos etc., weil ich komme aus dem Analogen. Das ist unfassbar komplex.
Für die Podcast-Welt gab es vor kurzem den Moment, wo ich dachte, okay, das ist wirklich neu. Und zwar gibt es doch jetzt diese Schauspielerin, die jetzt auch Podcasterin geworden ist.
Ah, diese eine.
Bobby Alter. Wo ich dachte, das Gefühl, okay. Ich dachte auch, ich habe im Podcast-Bereich eigentlich alles gesehen.
Gehört? Im Wesentlichen hört man Podcast, nur für ihn zur Erklärung, Das ist doch so.
Aber in dem Fall aber wirklich sehen.
Ich weiß ja nicht, worüber man redet.
Video-Podcast.
Ah, okay.
Weiter. Ja. Du guckst dann da mit prominenten beim Friseur unter einer Bettdecke liegt während und macht da so ein Gespräch. Also wo ich dachte, okay, ey, man kann dieses Spiel doch noch weiterspielen, als ich es bislang irgendwo gesehen habe. Also
Nora Tschirner unter einer Decke mit, ungefähr 12, 13 Jahre alt.
Aber war die da wirklich damit? Ihren Gästen unter einer Decke.
Ja, und ich saß mit ihr in meinem Auto unter einer Decke.
Also die einzigen beiden unter einer Decke-Formate, die ich kenne, sind die von Bobby Altschaft und...
YouPorn.
Nee. Paul Rübke bei Ehrenfrauen.
Nee, Nora Tschirner vor 12, 13 Jahren unter einer Decke mit. Da kann man sehen, die Welt dreht sich und das ist so, deshalb ja, also ich finde ja auch gar, man muss gar nicht so, also Digitale hat seine Zielgruppe, Analoges hat seine Zielgruppe und ich glaube, wir wandern auf einen und vor 5 Jahren brauchtest du keinen Influencer ins analoge Fernsehen reinholen, irgendwie das war ein Rohrkrepierer, weil sie es nicht wussten, in ihrer Gänze sich zu präsentieren, das war geschnitten. Inzwischen ist das Level aber so professionell, dass wir vermeintlichen Profis schon voller Respekt und auch ein bisschen manchmal mit einem, bei mir ist es ein positiver Neid, auch mal gucken und sagen, ach krass, die machen echt gutes Zeug und lass mal schauen. Also auch gerade, weil das Tempo, in dem ihr Essen oftmals sehr emotional und sehr dicht darstellt, das ist richtig stark. So, das ist bei mir ist eine lange Anmoderation und hier habe ich und dann ist die Fake-Staffage da vorne mit dem Gemüse. Ja, entschuldige.
Food-Influencer
Jill 09. Ja. Also ich wenn ich ihn sehe, vielleicht, weil ich gucke mir keine Namen an. Ich folge ja nur mir selber bei Instagram.
Das letzte, der heißeste, was ich gerade im Food-Bereich gesehen habe, so ein Typ, der ist eigentlich so Gangster-Rapper gefühlt, aus dem Hinterhof, aber auch irgendwie Sterne-Koch. Und
ist das der mit dem Gesichtstattoo? Der mal so ein bisschen auf.
Kocht immer nur in seinem Block vor seinem Hochhaus. Und
aber halt mit Trüffeln und so. Das heißt, du siehst dann da so ein typisches Hochhaus-Szenario, Leute so auf irgendwie so einem Mülleimer-Grill, werden da mal mit irgendwie Trüffeln die geilsten Sachen gekocht.
Und aber ist er Gangster?
Ja.
Boah, also, das, in der Story ist nicht klar, aber sein Umfeld wirkt so, ja. Also, das ist auf jeden Fall so street. Ziemlich rough. Und, er aber ist halt Koch und macht da halt so.
Finde ich gut. Na, es ist für mich dieselbe Affinität. Viele gehobene Köche machen sie ja lustig über Burger. Und ich sage, nee, Burger ist genauso kulinarisch. Sie ist halt einfach einfacher zugänglich. Sie ist straßiger als streetiger. Sie ist glaubwürdiger in bestimmten Bereichen. Und jede Burgerkette, die Leute für ihr Produkt begeistern, haben ihre absolute Berechtigung, weil sie das Tür und Tor für uns öffnen. Jemand, der irgendwann anfängt, sich für eine besondere Qualität in einem niederpreisigen Segment zu interessieren. Pommes, Pizza, Pasta, Burger, solche Sachen, Tacos, also Döner. Was ja nur wirklich, also ganz ehrlich, den nächsten Döner-Test, da denke ich ja, ist ja gut jetzt. Also jetzt haben wir es doch,
Das ist eine krasse neue Influencer. Hast du gesehen, so der Döner-Influencer?
Nee. Nicht meinst du diesen Holle?
Der hat so Döner.
Morgen meine Kebabs?
Ach so. Es gibt so viele.
Inzwischen. Ja, meine Kebabs. Dennis irgendwie.
Also, dass der dann da wirklich darüber entscheiden kann, Dönerbrühe jetzt nachhaltig.
Genau. Und ich bin inhaltlich jetzt beim Döner gelangweilt. Allerdings weiß ich auch, dass irgendwann werden denen die Döner-Themen auch ausgehen und dann werden sich neue Themen öffnen. Das ist ja genauso. Du hast gerade gesagt, du warst bei uns im Laden. Mhm. Und das haben die zugelassen?
Ja, ich habe das.
Haben das meine Leute gesehen?
Nö, weiß ich nicht. Ich habe das einfach gemacht.
Also mit versteckter Kamera? Ja, wirklich?
Also mit meinem Handy. Ich mache alles mit meinem Handy.
Ja.
Und ich glaube, also weil du gefragt hast, was so innovativ ist, ich glaube, das Kreative daran ist halt.
Ja. Ich gehe gleich rüber.
Die nächste Person kommt hier.
Ja. Ich komme wieder, aber nicht Bescheid. Ja, selbstverständlich weiß ich Bescheid. So ist mein Leben. Man denkt immer, ich entscheide alles und ich bin hier der große Baba.
Was hast du gleich?
Podcast. Ja? Ich habe Podcast hier bei Omer, beim Philipp Wessermeier. Der stellt uns seine
Reste. Schön, dass wir uns gesehen
haben.
Ja.
Ich sag Bescheid. Also bin ich denn jetzt zur Story eingeladen mit Kimi oder nicht?
Warte, aber wir müssen noch ein Foto zu viert machen.
Jetzt sein Digi, nicht, dass ich nachher so wie Paul Rübke da vor geschlossener Tür stehe.
Das war auch gar nicht, das hat Paul Rübke erfunden.
Kannst du mir noch mal Kontakt zu Shirin David machen, bitte?
Ja?
Ja, kannst du uns mal ein bisschen vernetzen. Gib's ja meine Nummer und das meine ich jetzt nicht irgendwie aus privaten, sondern aus Businessgründen.
Okay.
Ja, weil ich bin ein Visionär. Ich habe auch für Tom, den Pumpenspieler, hatte ich auch gerade eine ganz große...
Das hast du gerade schon erzählt.
Große Bühne bereit. Jetzt ohne Scheiß, ja.
Ja.
Aber muss sie, wenn sie mich nicht mag, muss sie auch...
Muss man sagen, das delivered. Beste.
Ja, das macht
Philipp,
er.
Da ist er sehr verlässlich. Vielen Dank, Philipp. Schön, dich gesehen zu haben.
So, Philipp, was wollt, Philipp, sag ich jetzt. Paul. Paul, was wolltest du eigentlich sagen heute? Wir sitzen hier und ich hatte uns noch keine einzige Frage gestellt.
Wie redet ihr? Was passiert dazu? Also, der Podcast heißt Alle Wege führen nach Ruhm und es geht um deinen Weg zum Ruhm, grundlegend.
Ja. Ja.
Aber wir haben jetzt hier so ein bisschen eine Bullerei Chaos Edition gemacht.
Ja.
Aber ich habe noch,
hab noch Zeit.
Schon ein bisschen, deswegen.
Wenn es um mich geht, habe ich Zeit.
Ich bin ein bisschen durch dein Leben durchgegangen und habe ein paar Sachen gelernt, die ich nicht. Wir kennen uns, glaube ich, seit 10 Jahren wahrscheinlich. Weißt du, wo du mich zum ersten Mal gesehen hast?
2006.
2006? Ja. Wo?
Ich glaube sogar hier in der Bullerei.
Ja, würde ich auch sagen.
In dem Kontext hast du nicht, das war doch 2006, wo du die Bilder ausgestellt hast.
Nee, das war 2014.
Das war 14, ja, schon?
Da haben wir, das war aber schon zweite Runde. Ich würde fast sagen, mit Joko und Klaas nach so einer TV-Produktion mit Uwe Ochsenknecht.
Ich glaube, zu den damaligen Zeiten konnte ich mich im Anschluss an eine Produktion ein wenig erinnern. Da habe ich ja noch fröhlich, ich sag mal so, Aftershow zelebriert.
Das war auch eine Aftershow. Mit, aber da waren wir alle zusammen hier irgendwie nach irgendwas und da habe ich dich zum ersten Mal. Aber also wir kennen uns ein bisschen und ganz grundlegend wusste ich aber nicht, dass du Architektur studiert hast. Dass du gar keine, also wie passiert der Weg zum Ruhm? Ist ja unterschiedliche Abzweigungen und sehr vom Zufall abhängig.
Im besten Fall also recht holpriger.
Ja.
Und das mag ich auch.
Warum im besten Fall?
Mir sind die Menschen sympathischer, die auch wissen, was es bedeutet, wo das nicht alles gelingt. Also ein bisschen self-made, ein bisschen Risiko gespielt haben, sich mal die Flossen verbrannt haben, mal aufs falsche Pferd gesetzt haben, die Zeit hatten zu reflektieren, nochmal wieder nach vorne. Also jemand, der einen ganz glatten Weg nach Rom hat, halte ich für relativ lame, insbesondere bei meiner Welt, Kitchen Impossible. Ja. Ich finde die Köche toll, die Erfolg haben, aber auch hatten und auch mal durch eine Delle gegangen sind. Eben nicht, wo alles immer nur rosa-rot ist und scheinbar berechenbar, sondern ich bin dem Kannstein näher als der Präsidentensuite. So, und deshalb sage ich Gott sei Dank auch ein bisschen ruppig. Ich habe ein relativ schlechtes Abi gemacht. War ein Jugendlicher wie jeder andere auch. Der
wo?
Mit 9,
wo bist du aufgewachsen?
In Pinneberg.
In Pinneberg, okay.
Also ich bin ein großer Fürsprecher für Pinneberg. Ja. Das sieht Pinneberg die Stadt übrigens anders. Die wollten mal eine Image-Kampagne machen, um vom prolligen Image wegzukommen. Da hat mein Management blöde Sau. Da hat mein Management da angerufen, weil alle bekannten, berühmten Gesichter wurden angefragt, nur ich nicht. Und hat mein Management gefragt, irgendwie so, Herr Melzer würde sehr gerne machen. Er ist ein großer Fürsprecher für Pinneberg und Kreis Pinneberg. Und da haben die ihm geantwortet, ja, aber wir wollen ja weg von dem prolligen Image. Und deshalb haben sie mich nicht berücksichtigt. Und das macht mich auch ein bisschen stolz, dass ich sogar zu prollig für Pinneberg bin. Ja, das ist mal eine Aussage.
Warst du wirklich bei der Berufsberatung vom Arbeitsamt?
Ja.
Und da haben die dir was gesagt?
Ich habe ich war orientierungslos. Architektur war in der Tat spielte mal eine Rolle, weil mütterlicherseits 3 der Männer, Brüder als auch mein Opa, Architekten waren. Und ich fand das immer toll. Also es hat mich immer begeistert und ich fand es faszinierend, die Modelle, erstmal aus, damals hat man die noch gebaut, so aus Eisstielen und Styropor und an diesem wunderbaren Zeichenbrett gezeichnet mit dem riesen Geodreieck und dem Lineal und so. Und das fand ich ganz, ganz faszinierend und wenn dann auch diese Bauten zum Leben erweckt worden sind, das fand ich richtig toll. Mit einem Abi von 3,8 hätte ich aber ungefähr, lass mich lügen, 27 Wartesemester gehabt und das heißt, ich musste meine Zeit füllen mit irgendwas anderem und da habe ich erst Klamotten in so einem Sexladen auf dem Kiez verkauft.
Wirklich?
Also, ja. Und also so, wir hatten so einen Lack- und Latex- und Lederschneider, der Spezialanfertigung gemacht haben aber nebenbei auch Bomberjacken und Doc Martens verkauft. Also es war so alles. Dann habe ich Zivildienst gemacht und dann habe ich nebenbei immer in der Kneipe im Hotel gejobbt, im Caboloni und Pinneberg. Und dann habe ich einen Bekannten getroffen meines Vaters und der hat gesagt, ja, vielleicht könnte Hotellerie was sein. Und dann bin ich zur Berufsberatung gegangen und der hat gesagt, Hotellerie, Gastronomie ist genau dein Ding.
Und dann hast du eine Ausbildung
gefangen? Dann habe ich mich beworben, hatte einen Lucky Punch, weil ich habe eine Initiativbewerbung gemacht, weil ich noch gar nicht wusste, wie Bewerbungen eigentlich laufen, nämlich ein halbes Jahr im Voraus. Aber ich bin einfach hingegangen, habe sie abgegeben und wurde 3 Minuten später eingestellt. Das war eine relativ glückliche Zusammenkunft. Und dann hatte ich einen im Intercontinental in Hamburg, wo jetzt das Fontenay steht.
Oh, okay.
Und ich hatte einen Lehrherrn, der mich geliebt und gehasst hat, gleichermaßen. Also geliebt insofern, weil ich ein bisschen, er war in jung, also große Fresse, immer ein bisschen renitent gegen an, aber auch fleißig und wissbegierig. Und wir hatten eine fast väterliche Beziehung im Sinne von Anschiss, also fördern und fordern. Der hat viel in mir gesehen. Eigentlich hätte ich verdient schon sehr oft also dass er mich rausschmeißt, einfach wegen meines Verhaltens. Ich habe Gleitzeit erfunden im Hotel. Also wenn Dienst um 6 Uhr anfing, habe ich gedacht, 9 Uhr geht auch in Ordnung. Ja. Das hat er anders gesehen. Das haben viele andere. Das ist nie aufgegangen, meine Rechnung. Aber wie gesagt, der hat mich, hat dann eben meine Fähigkeiten erkannt hinter der Kruste und hat mich da extrem gefördert und bin ich bis heute extrem dankbar, weil er mir sozusagen den Weg bereitet hat in das, was ich heute tue.
Lebt er noch?
Nein. Wir waren hinten raus, nach der Ausbildung waren wir auch wirklich befreundet. So, das war dann auch ein väterlicher Ratgeber und den hat es dann in meinen Augen Gott sei Dank dahin gerissen, nämlich sehr spontan.
Wäre der heute sau stolz auf dich?
Der war damals schon stolz auf mich, weil wir gemeinsam, der hat den Weg schon ein bisschen beobachten dürfen, die Anfänge. Und ich war halt einer seiner Schüler. Und das ist eben auch schön, das ist auch für mich ein Ehrgeiz, den ich jetzt zum Beispiel habe. Ich würde mich sehr, sehr freuen und teilweise passiert es schon, dass wenn ich mir Deutschlands Gastronomie-Szene angucke und ich sehe dort Menschen, die mal die Zeit mit mir verbracht haben und wenn ich weiß, dass ich Einfluss drauf hatte, was sie heute machen. Also in der Ausbildung, in der Wahrnehmung, in dem, was sie nicht machen. Vielleicht auch, weil sie sagen, das, was der Melzer macht, will ich nie machen. Ich möchte lieber was anderes auf einem anderen Niveau machen. Auch das macht mich dann stolz.
Du hast gerade gesagt, er hat erkannt, was hinter der Kruste, was du kannst.
Ja.
Was kannst du?
Naja, ich bin wirklich brutal fly. Also du kannst mir vorwerfen, was du willst, aber nicht, dass ich nicht hart arbeite. Ja. Und ich habe schon immer hart gearbeitet und ich glaube, das ist auch einer der Bausteine. Es macht schon Sinn, in bestimmten Bereichen fleißig zu sein. Gerade wenn du keine Kompetenz hast, kann man mangelndes Vermögen auch manchmal mit Fleiß kompensieren. So, das ist bei mir im Wesentlichen die Ebene gewesen. Ich bin sehr beweglich im Kopf. Sehr bewegend, ich treffe meine eigene Entscheidung, nachdem ich sie aber durch Meinung habe überprüfen lassen. Soll heißen, ich mache nicht, was ich will, sondern ich mache das, was ich will, nachdem ich mir genug Informationen eingesammelt habe, um festzustellen, was ich wirklich will. Verstehst du, was ich meine?
Ja, total.
Es gibt ja Leute, die sind engstirnig und gehen nur geradeaus immer mit dem Kopf durch die Wand. Das mache ich nicht, ich höre schon zu. Ich probiere trotzdem oft meinen eigenen Weg aus und versuche trotzdem und oft mich aus der Masse herauszubewegen und sehr oft Gegenstrom zu sein. Also ich, wenn hier jetzt zum Beispiel jetzt alle sagen würden, Instagram ist das einzige Forum auf dieser Welt noch, was für irgendeine Ebene für mich von Interesse ist, dann würde ich das nicht glauben, dann würde ich wahrscheinlich Kinofilme machen. Oder genau das Gegenteil davon. Das ist mein Ehrgeiz. Weil das, was alle können, finde ich langweilig. So, ich habe Kochfernsehen für mich revolutioniert. Das war gar nicht so mir so klar.
Nicht nur für dich.
Aber in dem Sinne, dass ich gesagt habe, ich ziehe keine Kochjacke an, weil ich mache keine Sendung für Profis, ich mache Leute für zu Hause. Und zu Hause ziehst du keine Kochjacke an. Das schafft eine wie heißt das?
Distanz oder eine
Distanz.
Bühne auch.
Das schafft eine Distanz. Auch. Plus, dass ich immer gesagt habe, nee, wir machen das nicht, ich habe schon mal vorbereitet und gaukeln den Leuten vor, was sie in der Zeit können, sondern die Leute sollen mir dabei zugucken, was in dieser Zeit wirklich machbar ist. Was ich auch oft bewiesen habe, dass ich es gar nicht geschafft habe. Also wir waren ja eine Chaos-Sendung allererster Güte. Normalerweise hast du, ich sag mal, von 100% 5% Outtakes und 95% gelungene Sachen. Bei mir war es genau andersrum. 5% gelungenes und 95% Outtakes und darüber habe ich einen gewissen Status mir aufgebaut.
Okay.
Allerdings auch eine nach außen hin wahrnehmbare Inkompetenz. Also bevor ich Kitchen Impossible gemacht habe, da hätte ich sag mal, viele Profiköche oder gehobene Köche fragen können, was sie vom Melzer halten. Und dann wäre das gewesen so, was ich heute vom Hänsel halte. Also weißt du so, das ist nicht, also nicht ernst nehmen. Das war ein Spaß.
Kannst du kochen?
Ich kann mein Kochen sehr gut kochen. So, bin ich ein herausragender Koch? Nein. Bin ich ein sehr guter Handwerker? Und da habe ich eine unglaubliche Intuition und ein Verständnis für emotionale Dichte von Essen wie kaum ein anderer. Da halte ich mich für hochgradig, also hypersensibilisiert als auch talentiert. Mhm. Würdest du mich jetzt aber, ich sag mal, jetzt bringen wir mal das auf Kunsttouren mit Fabian Hambüchen. No fucking way. Oder fußballerisch gesehen,
also ja,
ich würde untere Oberliga in der vierten Herren mitspielen und ich bin immer gut für eine schöne Blutgrätsche. Aber würde ich jemals Champions League spielen? Nein, gar kein Talent.
Jetzt bist du aber ja, würde fast sagen, der bekannteste deutsche Koch. Wenn du so
und der bekannteste und der beste.
Ja, das auch.
Dankeschön.
Timing war ja schon richtig.
Und da kannst du auch sehen, was ganz kurz 20 Jahre Medientätigkeit in der Psyche macht.
Also du hast ja, Timing war schon auch ein Faktor, der, also deine Karriere wäre ja wahrscheinlich 20 Jahre davor und auch heute ein bisschen schwieriger gemacht, oder?
Das kannst du so oder so sehen. Ich habe neulich im Format gesagt, ich bin das, ich bin für die Kulinarik das, was Jesus für die Weltreligion ist, eine neue Zeitrechnung. Also ich habe sozusagen Kalender geschaffen. Jetzt kannst du sagen, ja, ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen, aber für mich ist es einfach, es ist so, ich, auf einmal war ich da. Also ich habe das Timing geschaffen.
Also für mich warst du immer tatsächlich...
Ich meine das auch wirklich.
Ja, ich weiß. Also ich merke, dass da was ironisch... Aber der Inhalt ist ja tatsächlich ein großes Vorbild von mir,
ein Freund von mir, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Das war keine Timing-Geschichte. Er hat diese Welt eröffnet. Er war absolut Pionier.
Genau, da bist du für mich auch ein Vorbild
und
gewesen.
Deutschland für diese Verhältnisse, weil es waren so viele Leute, die dagegen waren. Es waren so viele Leute, die gesagt haben, nee, das ist nicht... Der Senderchefin hat damals gesagt, ich gehöre in den Knast, aber nicht ins Fernsehen. Der Stellvertretende, der mich schlussendlich... mir auch die Chance dieser ersten 10 Sendungen gegeben hat, der hat gesagt, ja, der kann den Knast, aber von dort aus produzieren wir eine Kochsendung, weil ich höre ihm gerne zu. So, also da würde ich nicht sagen, ich habe Timing geschaffen.
Sehr gut. Du entscheidest ganz schön viel aus dem Bauch raus. Auch da bist du, also du bist wirklich ein Vorbild von mir gewesen für Pioniertum. Weil als Hamburger hat man das ja hier mitgekriegt. Ich habe hier 12 Jahre gelebt und viel im Umfeld und so weiter. Und alle haben eigentlich den einen gemeinsamen Nenner immer gehabt, dass du A, wirklich Sachen neu denkst und eigentlich fast erst anfängst, wenn jemand sagt, das geht nicht, das ist aber so, das macht man so.
Ja.
Das war für mich immer krass und wir haben eine gemeinsame Bekannte. Jetzt kommt übrigens gleich der Moment, mir ist eingefallen, wo wir beide uns erstmal gesehen haben. Sally.
Stimmt.
Die bei der Backspin gearbeitet hat und als ich 20 war, die ersten Fotos dort damals als Office-Leiterin, glaube ich, die war dann bei dir und ist dann zu mir gegangen und hat bei mir so Studioleitung gemacht für mein Fotostudio in Norderstedt. Und da mussten wir eines Tages...
In Norderstedt ist übrigens das Pinneberg von Hamburg.
Ja. Und da mussten wir Damenrosen, lange weiße Rosen fotografieren und brauchten Kopfsteinpflaster, weil der Kunde sich das gewünscht hat. Und dann hat Sally gesagt, können wir bei Tim machen. Weil wir brauchen ja immer irgendeine Art Base.
Ja.
Und dann sind wir hierher, konnten hier parken, haben einfach nur vor der Bullerei auf dem... Wir haben nur den Boden für Unterkörperaufnahmen benutzt.
Ja.
Und du hast irgendwann die Tür aufgemacht, hast produziert und hast dann relativ klar gesagt, hat irgendjemand Hunger von euch? Weil ihr, glaube ich, gerade was produziert habt und hast uns alle reingenommen in das TV-Studio, was nebendran ist.
Wirklich?
Ja, und hast für alle und hast mit mir noch gemeinsam auch was gekocht. Gibt's auch als Video, weil ich so Making-ofs damals gemacht habe. Und irgendwo hattest du in der Intuition, ich habe dich das auch schon ein, zwei Mal nach 3, 4 Bier gefragt, hast du gesagt, ich hatte irgendwie intuitiv fand ich dich cool.
Und das habe ich nicht gesagt.
Doch, hast du hundertprozentig genauso gesagt.
Intuitiv habe ich gedacht, du brauchst es. So, ich meine, ganz ehrlich, guck dir an. So, also, das ist so cool. Das ist ja heutzutage, ist ja, die Welt ist ja sehr tolerant geworden.
Ja, ich weiß.
So,
ja.
Da muss man einmal, ich sag mal so. Den Geheimcode für mein Girokonto würde ich dir nicht geben, so wie du daherkommst. Du bist so einer, da hat meine Mutter mich vorher gewarnt.
Woher kommt dieses Bauchgefühl? Weil du hast ja wirklich ein sehr gutes Bauchgefühl, was anscheinend sehr oft dich auch bestätigt hat. Und also ich meine, wir sind jetzt auch seit 12 Jahren befreundet und können uns aufeinander verlassen. Und genau das Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast übrigens, als es mir schwierig ging, warst du derjenige, der mich angerufen hat und gesagt hat, wohn bei mir. Hier ist der Schlüssel, hier ist alles... Hier ist mein Haus, hier ist mein, also du hast gesagt, alles cool und so weiter. Das haben nicht viele Leute gemacht damals. Deswegen stimmt es nicht, was du gerade in der Ironie irgendwo hingehst. Warum ist das?
Das Gute, also ich sage mal so, ich bin auf einer sehr guten Art und Weise dumm. Sehr guten Art und Weise. Das heißt, ich will mir das alles nicht erklären, weil ich glaube, manchmal, wenn du Mechanismen hinter, dann wird es langweilig, weil ich glaube fest daran, dass man Erfolg nicht berechnen kann. Es mag einen erfolgreicheren Weg geben, aber die wirklich erfolgreichen ist nicht aus der Berechnung, sondern es ist, weil sie an was geglaubt haben, weil sie sich auf was verlassen haben, weil sie vielleicht zuhören bei dem einen oder anderen, aber sich trotzdem nicht beirren lassen. Und ich war sehr früh auf mich alleine gestellt. Das klingt jetzt so dramatisch, soll gar nicht so dramatisch klingen. Also meine Biografie, da wird nicht stehen, dass ich alleine weinend vor der Haustür stand und mich vor Hunger in Schlaf geheult habe oder so. Aber ich musste schon relativ viele Dinge für mich sehr früh entscheiden. Und insbesondere, wenn du jung bist, brauchst du Intuition, weil sonst kommst du durch die Welt nicht. So, wenn du nicht zu vertrauenswürdig, aber auch nicht zu skeptisch, kritisch, weil alleine kommt man nicht durch die Welt. Also du musst ja Leute an dich ranlassen, musst aber trotzdem auch aufpassen, dass du selber von den Leuten nicht negativ gehst. Und das hat, glaube ich, mein Bauchgefühl geschärft. Und inzwischen habe ich an meinen Fehlentscheidungen, in Entscheidungen sehr, und guten Entscheidungen sehr deutlich gemerkt, sehr deutlich gemerkt, alles, was ich mit dem Kopf mache, ist wahnsinnig dumm. Alles, was ich intuitiv mache, ist, da ist, obwohl viele Leute sagen, wird nicht funktionieren, funktioniert. Bestes Beispiel gerade Eis.
Ja.
So, ich habe gerade eine Eismarke mit Chris Wojcik von Beastin gegründet. Und als wir damit so die ersten Leute angefragt haben, haben sie gesagt, nee, der Markt ist zerflattert, macht keinen Sinn. Ben und Jerry's Hegen, da ist alle viel größer, plus die großen
Industrie. Wir saßen hier vor einem Jahr, haben genau das Gespräch geführt.
So, ja. Und dann hatte ich halt einfach nur so, ja, ist mir egal. Die Hauptsache, das Eis steht ein einziges Mal in einem Regal und ich verkaufe vielleicht einmal 1000 Einheiten. Das war das Ziel. Einmal das schaffen. Weil alle gesagt haben, nein. Und dann, ja, da müssen wir mal gucken. Und schlussendlich.
Darf ich da rein? Weil ja. Da würde ich tatsächlich, weil ich war damals da dabei und auch das hat mich total geprägt, dass du A, ja, dir auch jemanden gesucht hat, der das sieht geil aus. Ja. Und du warst richtig stoked von der Verpackung. Ja. Du hast es mir gezeigt und warst schweinestolz. Und hast gesagt, guck mal, wie geil es aussieht, wie geil die Grafik ist, wie fresh der ganze Auftritt ist und so weiter. Das war dir wichtig.
Plus und dann, Glaubwürdigkeit mit mir. Ne? Also ich bewundere viele Dinge, aber ich denke meistens, ich sage mal, wenn ich glaube, dass was cool ist, das ist der Moment, wo der Peak erreicht und ab jetzt geht es nur noch bergabwärts.
Ja,
das finde ich cool. Ich bin immer so ein bisschen zu spät für alles. Also wie gesagt, Internet.
Tim, wir sitzen hier in dem coolsten Raum von Hamburg. Ich bin hier, der Gastraum der Bullerei ist der geilste Ort von Hamburg. Nirgendwo fühle ich mich so wohl wie hier.
Das sehe ich genauso.
Absolut cool.
Ist das cool?
Ja, natürlich, hundertprozentig.
Okay. Die Kunst ist geil. Hab ich noch nicht gesehen.
Wie du es aufgestellt hast, dein scheiß Westerboard, was du endlich kontrollieren kannst von zu Hause. Da bin ich da. Ich kann, da ist ja so eine Anzeigetafel, so eine Flughafen-Anzeigetafel, die sich immer verändert. Ja. Und Tim hat mir manchmal den Gefallen getan, wenn ich ihm eine Nachricht schreibe, dann steht es da dran. Das ist ein beeindruckender Moment, wenn ich kontrolliere, was in dieser Anzeigetafel in der Bullerei
ist. Das ist so krass. Wir haben hier, ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf, müssen wir mal checken. Ich habe hier einen Klingelknopf für einen Fernsehturm. Wenn du drückst, du drückst auf den Knopf und irgendwo gehen Licht an und denkst so, krass, was geht denn bitte? Also das sind ja so die Kleinigkeiten, die ich
mitnehme. Aber zurück zu dem Moment.
Ja.
Du hast dann da einerseits, und da hast du, glaube ich, dem Partner, dessen Namen ich gerade vergessen habe,
Chris,
klare Expertise und warst wie ein Fan von ihm und seinem Gestalterischen.
Genau.
Und hast gesagt, da was?
Das Mitch.
Und dann hast du aber dein... Auch auf Produktseite, weil du hast mir A, was gezeigt, B, aber schon die ganze Zeit so, ja, da muss noch, und ich war dabei, wie du zwei Telefonate geführt hast, wo so, ja, das muss noch anders und das muss noch ein bisschen die Rezeptur. Also du bist dann schon jemand, der auch den Inhalt absolut leidenschaftlich zum Maximum versucht hat zu drücken.
Aber in der heutigen Welt oft sehr kontraproduktiv ist, weil es nicht unbedingt der Gewinnmaximierung entspricht. Und ich sage, lass erstmal die Idee leben. Lass erstmal gucken, und wenn wir dann Fehlentscheidungen getroffen haben, können wir immer noch darauf reagieren. Aber lass nicht von vornherein einfach einen Zahlenhannes. Ich glaube, dass wenn du zu viel Wissen hast, Wissen bedeutet auch, du hast zu viel Wissen, was falsch sein kann. Und ähnlich wie beim Kochen, wenn ich dir Kochen beibringe, ich erzähle dir nie vom Fehler. Nie. Ich erzähle dir immer nur, was dir gelingt. Und da filter ich für dich die Fehlquoten aus, weil ich nicht möchte, dass du Angst hast. Weil ich glaube, Angst ist ein schlechter Berater im Leben. Respekt ist was anderes, aber Angst ist ganz falsch. Und ähnlich ist es bei mir halt auch. Ich finde, dass zu viele Bedenken Ängste erzeugen. Ängste heißt, du versuchst, Unfälle zu vermeiden. Vermeidung heißt, die Idee wird verwässert. Und eine verwässerte Idee ist oft so, wenn die nicht funktioniert, dann kannst du nie sagen, warum es nicht funktioniert. Ich kann genau sagen, warum meine Sachen nicht funktioniert haben, weil ich sie konsequent falsch gemacht habe.
Ist das Eis ein Erfolg?
Ich würde sagen, ja.
Wie bist du Erfolg? Also was, jetzt ist ein Jahr später, du hast uns gerade nochmal gezeigt, also die finale Rezeptur schmeckt sehr, sehr gut.
Also das ist der erste Erfolg. Nämlich als allererstes ist, dass es qualitativ als extrem wertig wahrgenommen wird. Das ist nämlich dieses Telefonat, was du mitbekommen hast, wirklich exzessiv bis ans Limit des Machbaren zu gehen. Mit dem Preis, also wir haben auf Marge verzichtet, wir haben auf Gewinn verzichtet. Es hatte Konsequenzen, dass wir das Eis so auf den Markt bringen. Die Resonanz ist größtenteils sehr, sehr positiv. Kannst du sehen, das ist Ice Ice Melts and Food, da gibt's ja hier im Internet diese Seite, Instagram. Und da siehst du sehr viele 9 von 10, 10 von 10 Begeisterung und Tough Shit. Es gibt Mythos inzwischen, weil wir eine Zeit lang Versorgungsengpässe hatten, dass Leute gesagt haben, das gibt es gar nicht. Überall, wo wir hingehen, ist es ausverkauft. Das heißt, und das kannst du ja als künstliche Verknappung sehen, aber generell war ein großes Interesse. Inzwischen können wir auch sagen, dass auch die Zahlen ganz gut sind. Also, dass da,
du hast 1000
da brodelt. Ja, da brodelt was. So, da ist was, da passiert was. Wir haben uns schnell aus der Masse, und das ist ganz lustig, wir sind im Oktober damit auf den Markt gegangen.
Ja.
Und unsere PR-Strategie, nicht freiwillig, war ja, wer bitte ist so dumm und bringt eine Eismarke im Oktober auf den Markt. Ja. Und das war eigentlich ein Fehler, aber ja, wir waren zu spät. Wir hatten Probleme mit Becher etc., waren zu spät. Aber dafür waren wir die Einzigen, die im Oktober eine Eismarke, und deshalb waren wir spoken. Und jetzt ist es ein Erfolg, weil es wirklich, wir haben die Begeisterung, die wir hatten, schaffen wir jetzt auch, ohne dass ich dafür quatschen muss. Also Leute ungestützt greifen zu den Sorten. Jeder hat eine Lieblingssorte. Wir haben ein bärenstarkes Vanilleeis, was wirklich bärenstark ist für den Markt. Wo jeder sagt, naja, Vanilleeis gibt's ja wie Sand am Meer. Und ich sage, ja, aber das ist noch besser. Und wir haben so ein Lichtgestalt wie das Franzbrötchen-Eis, was Ben & Jerry's Potenzial hat und für mich, mal abgesehen von dem Namen Melzer, auch weltweit zu den stärksten Eismarken Sorten gerade am Markt gehört. Oder das Pistazien White Shock ist auch bärenstark, wo wir ganz bewusst nicht dem allgemeinen Geschmacksklischee Pistazien hinterhergegangen sind, sondern wir haben uns auf eine Gruppe konzentriert, nämlich die Leute, die Eis auch qualitativ sehr gerne essen, und die achten bei Pistazie ist oft so praktisch der Qualitäts...
Ja.
Also wer ein gutes Pistazien-Eis macht, macht ein gutes Eis.
Korrekt.
So, und Franzbrötchen kann keiner beurteilen, das ist ein bisschen wie thailändische Küche.
Ja.
Die wenigsten wissen, was oder chinesische Küche ist, aber keiner weiß wirklich, was chinesische Küche ist. Keiner weiß so wirklich, was authentisch mexikanische Küche ist. Deshalb, wenn ich das Klischee erfülle, dann reicht das schon mal. Das heißt nicht, dass es schlechter ist, nur anders.
100%.
Okay.
Ich will zum Abschluss noch eine Sache doch noch kurz, weil wir jetzt ernst reden und du es vorhin so ein bisschen touchiert hast, und wir haben so im Gag so drüber geredet, den neuen Instagram, und es gibt ja ein Video, wie jemand bei dir mit einem Smashburger Challenge mit einem deiner Köche das gemacht hat, und du gehst da rein, du hast es vorhin so kurz berührt.
Die blöde Sau, die Elende,
und du gehst den ganz schön an.
Der dreckige Hund Holle da, der da irgendwie so sich Leute von Karren gespannt hat, irgendwie so, da, weißt du, keine Kompetenz, aber große Fresse, und dann noch andere Leute dafür missbrauchen, mich zu diskreditieren in aller Öffentlichkeit. Gott sei Dank guckt ihn kein Schwein.
Hast du Privatkontakt mit dem?
Hä?
Hast du danach?
Nein, genau so. Also Holle war das erste Mal bei uns zum Essen, Burger-Test.
Ja?
Hat praktisch unseren Burger mit dem Burger von Hensler verglichen und hat Mörder analysiert. Also wirklich so, ne? Hat alle Parameter genauso. Auch die Qualität der Produkte, und hat auch gesagt, na gut. Und dann beurteilt er ja nur, was schmeckt ihm besser.
Ja.
Hat der Affe gesagt, dass der Burger von Hensler ihm besser schmeckt. Dann habe ich gesagt, so, Alter, das ist so, ich hasse euch alle. Was berechtigt euch, inkompetenten Vollpfosten auf zwei Beinen mit einer Handykamera eigentlich überhaupt eine Meinung abzugeben? Wen interessiert? Scheiß Internet. Früher ist so eine Meinung wirklich auf dem dörflichen Fußballplatz in der Umkleide verwendet. Und jetzt kriegt der Typ Gehör. Daraufhin habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, Digi, wenn du wirklich mal kompetent bist, so, dann meldest du dich und dann zeige ich dir mal, was Kulinarik ist, du.
Ja. Und dann ist er gekommen.
Und wie gesagt, das war ja so liebevoll beleidigend. Ne? So, weil ich dachte schon so, und dann hat er.
Ich habe das verstanden, ich sag's dir nur von der anderen Seite. Ja. Ich habe mit Max Pahnen, einem Freund von uns, der auch.
Der ist das auch schon hier. Richtig?
Ja, ja. Ich glaube, der war auch schon da. Ja. Und ich mag den sehr.
Ja.
Und der macht sehr interessante. Und der wusste nicht so richtig einzuschätzen, wie, also er hat eher, was hat er denn gesagt? Er hat quasi gesagt, der Mensch, der bei dir war und mit dir gekocht hat, für den bist du ein Idol und ein Vorbild.
Ja.
Und ich glaube, der konnte nicht so richtig damit umgehen, mit diesem liebevollen, grenzwertigen, weil für ihn das Kompetitive dann schon, der weiß dann, und ich, du sagst es ja immer so im, aber es ist ja schon auch ein Backhanded-Kompliment zwischendrin zu sagen, ihr Typen mit der Handykamera. Also ist ja ein neuer Bereich.
Habe ich doch gerade gesagt. Ich habe gesagt, ich beleidige ja nur, wen ich mag. Also ich beleidige nie nach unten.
Das aber du ist, sagst schon auch, ich habe ein Zitat rausgeschrieben, so, das sind Leute, die kulinarisch eher im unteren Niveau rumeiern.
Ja. Nochmal, Leute, setzt nochmal, das habe ich noch nie gemacht. Ich habe in meinem Leben, und darauf bin ich wirklich sehr, sehr stolz, mal abgesehen von einem 1-zu-1-Battle, das ich mir leiste im Rahmen von Kitchen Impossible, ja, oder aber bei Melzer und Hensler liefern ab,
ja,
habe ich noch nie eine Meinungsäußerung im Negativen über einen Kollegen oder über eine kulinarische Leistung gebracht.
Okay.
Warum? Weil ich bin meine eigene Zeitrechnung, ich bin meine eigene Sonne, ich bin mein eigenes Qualitätssegment. Und meine Qualität wird nicht besser, indem ich andere schlecht rede. Das ist das, was ich schwierig finde bei bestimmten Restaurantführern.
Ja.
Und ich muss auch sagen, ich finde es auch manchmal schwierig, generell bei Leuten, die sich irgendwo hinsetzen. Weil nochmal qualitativ, das hat Holle ja wirklich gemacht, qualitativ, unser Burger um eine Stufe besser. Geschmacklich war das andere Gelump, ja, für ihn besser. So, jetzt lasse ich das, so jetzt riskiere ich ja was. Ich riskiere doch in irgendeiner Form. Und jetzt machen die ja nichts anderes als Kritik üben, ja, die nicht immer positiv ist. Und ja, ich lasse das zu, weil das gehört dazu. Wer so rumbläht wie ich, der muss auch mal Kritik aushalten. Aber warum solltet ihr keine Kritik aushalten? Warum sollten die Influencer? Vielleicht gibt's da, und ich bin mir sicher, dass da ganz viele Luftpumpen unterwegs sind, die meinen, irgendwo in der Volkshochschule, ich weiß nicht, ob sowas in der Volkshochschule beigebracht wird, aber wahrscheinlich gibt es
Influencer.
Ja, ja, so oder so Insta.
Vielleicht wird's am Arbeitsamt empfohlen. So, du bist eher so jemand, du solltest.
So YouTube-Influencer für Dummies, so. Ja. Und dann Vollkatastrophen dabei. Und das ist natürlich auch das provokante Spiel. Und ich finde auch das, und das finde ich auch das Tolle an Influencern, wirklich, es gibt wahnsinnig viele Gute. Ihr habt auch eine Verantwortung.
Ja.
Denn ihr richtet in diesem Falle auch über Existenzen, über Menschen. Da steht hinten ein Koch seit 10 Stunden, der gibt sich volle Mühe, der macht und tut, und dann kommt irgendein dahergelaufener Lump und beschwert sich darüber, dass da zu wenig Mayo im Burger ist. Und ja, was kann es sein? Es kann passieren, dass ich ein scheiß Chef bin, und ich suche mir raus, wer den gekocht hat, und feuer den.
Ja.
Das kann sein. Ich mache das nicht, weil ich bin nicht so drauf.
Das ist mir schon klar.
Aber das ist so. Das ist ja nicht nur, weil ich der Absender bin, dass ich dahinter gestanden habe. Dann ist es so, vielleicht ist Holle auch einfach dumm und kann das gar nicht beurteilen. So, das ist ja, als wenn ich jetzt in der Jury von Let's Dance sitze. So, Entertainment-Faktor groß. Ganz groß. Aber was kann ich denn, ich bin doch nicht in der Lage, eine Benotung dafür zu geben. Das kann ich doch nicht tun. Ich kann sagen, schöne Kostüme. Und ich kann sagen, er hat mich emotional mitgerissen, aber ich kann doch keine Technik beurteilen. Und das war so ein bisschen mein Ansatz mit Holle. Und nochmal das Wettkochen. Er ist in mein Restaurant gekommen. Und er wollte ein Battle haben. Und was gehört zum Wettkampf? Shit Talk.
Ja.
Und ich liebe Shit Talk.
Ja.
So, das ist doch das Größte. Das hat doch, die größten Boxer sagen, dass der Kampf ist in dem, beim Stare Down gewonnen.
Ja.
Nicht im Ring, sondern vorher.
Ja.
Und so mache ich das auch, weil ich habe ja keine Kompetenz. Ich bin ja kein besserer Koch als er. Das bin ich ja nicht. Sondern ich bin im Wettbewerb. Und nur weil ich im Fernsehen bin, heißt nicht, dass ich jetzt auf einmal der Champions League. Von der Fresse her bin ich der Größte. Guck mal, ich hab 3 Sterne vernascht, pulverisiert, ob ihrer kulinarischen Fähigkeit. Aber bin ich ansatzweise ein besserer Koch als never ever? Ich habe mich in dem Wettbewerb, war ich die größere Nervensäge.
Nein.
Der Eiergrabscher. Der Eiergrabscher beim Handball. Also der nach hinten immer den Kreisläufer an die Hoden packt. Immer so ganz leicht. So. Und irgendwann rastet der Kreisläufer und haut mich runter und dann kriegt er die rote Karte. Ja, ich bin verantwortlich dafür. So, aber hey, das ist ein Wettkampf. Mein Ziel ist es, Leute.
Sehr nice.
So, zu provozieren. Ich muss jede Gelegenheit nutzen. Nochmal, wenn ich jetzt so ein brillanter Koch wäre, wie Messi oder Ronaldo, ja, oder andere Leute auf dem Fußballplatz, ja, dann bräuchte ich das nicht. Aber bin ich ja nicht. Bin ja wie Hans-Peter Briegel. So, ich habe die Stutzen runter und ich kenne einen. Also relativ überschaubare technische Fähigkeiten. Wenn der Ball zu mir kommt, dann muss er auch schnell wieder weg, weil dribbeln ist nicht. So, warum bin ich ein guter Torwart? Aber nicht, weil ich halten kann, sondern weil ich einfach ein fettes Monster bin, was voller Brutalität auf den Spieler zugeht. Und der hat Angst vor mir und dadurch schießt er daneben. Aber nicht, weil ich so ein guter Torwart bin.
Ja. Gennaro Gattuso.
Ja. Also nochmal, du musst deine Fehler kompensieren und das kann ich. Und das ist bei mir im Wesentlichen ein Shit-Talk. Und wenn jetzt jetzt irgendjemand sagt, ja, aber das war jetzt auch nicht fair, wo ich sage, wow.
Ich habe das nicht gesagt, ich habe nur gesagt, naja, du gehst da halt raus.
If you can't, if you can't stand the heat,
yeah,
get the fuck out of the kitchen.
Ja.
Alles klar.
Ja, nee. Richtig so. Zum Abschluss,
Chrissy. Voll unfair. Nee.
Was willst du noch?
Ich bin auch immer beim Völkerball, ne?
Ja.
Angenommen, ich würde jetzt Völkerball spielen.
Ja.
Gegen eine Grundschule. 2. Klasse.
Gegen Kinder.
den Kindern. So wie mir den Brillenträger.
Ja?
Ja, natürlich.
Der arme achtjährige Nerd kriegt volle Möhre vom Melzer.
Ins
der
Gesicht.
Der TV-Typ.
Ins Gesicht. Entschuldigung, aber, nein, gewinne trotzdem.
Kompetitiv. Tizzi, was willst du mit Tim besprechen? Als letztes Thema, weil Tim ist los.
Ja, wirklich.
Letztes Thema?
Nämlich total beliebt. Ich habe noch eine Verpflichtung.
Okay. Ja, also mich würde generell mal, weil ich zum Beispiel mache das auch nicht, dass ich Restaurants negativ bewerte, wenn ich da essen gehe.
Stark.
Weil ich finde, es gehört sich nicht und es kann Tagesform sein, es kann alles Mögliche passiert sein und finde ich, da hat man schon eine große Verantwortung. Findet ihr, also wie generell ist es mit so negativ bewerten von Restaurants? So, gehört sich das eigentlich überhaupt?
Also man muss differenzieren. Wenn, guck mal, als Krit, wenn du jetzt einfach nur sagst, das ist scheiße, dann hast du ja gar nicht vorbereitet bei mir, also mit welcher Kompetenz sagst du, das ist scheiße. Ja. Weil nur eine Meinung zu äußern, finde ich schwierig.
Ja.
So, das ist wirklich schwierig. Wenn ich jetzt aber wüsste, pass auf, deine Geschichte ist das und das, und dann sagst du, pass auf, nach meinen Erfahrungen, jetzt habe ich ein Stück Fleisch da für 40 Euro. Ich warte 1,5 Stunden auf meinen Tisch und da ist wirklich absolut nichts los. Jetzt ist das Fleisch kalt und die Soße versalzen und das Ganze drumherum.
Mhm.
Dann würde ich schon sagen, ja, dann kann man mal drüber nachdenken, auch eine negative Kritik auszusprechen. Wenn du einen bumsvollen Laden siehst und da passiert ein Missgeschick und du sagst was und es wird darauf reagiert, also man bietet dir einen Austausch an oder man bietet dir eine Kompensation an. Ich finde, dann muss man vorsichtig sein mit Kritik, weil Fehler passieren immer.
Ja.
Und ich war in sehr, sehr guten Restaurants, in den besten Restaurants dieser Welt essen und es hat mich nicht berührt. So,
ich warst du immer oben? Ja, du hast damit gekocht. Mit Robert hast du irgendwas gegen ihn gekocht.
Das war Kitchen Impossible.
Ja. Ne? Robert von oben in Heidelberg, in meiner Heimat.
Genau. Der mich menschlich sehr begeistert hat. Ja. Sehr, sehr begeistert. Die Küche alleine, ohne diese Menschen, der ich verachtet, weil ich sage ganz ehrlich, Sellerie in Salzbacken, also warum? Sellerie ist eh ein Fehler der Natur. Und dann wird das nur auf den Teller gepackt, als Haupt, also hat für mich keinen Sinn gemacht. Aber er war doch bocksympathisch dabei. Und das meine ich ja eben damit. Deshalb, ich würde niemals nie sagen, dass er ein schlechter Koch ist, weil er Sellerie benutzt, weil ich weiß, dass ich Sellerie nicht mag.
Ja.
So, und ich finde,
macht total Sinn.
Es gibt Kritiker, die sagen, es gibt zum Beispiel Trois Étoiles, ganz interessanter auch Food-Influencer, dessen Ziel ist es, alle 3-Sterne-Restaurants auf der Welt zu besuchen.
Mhm.
Und wenn er dezidiert beschreibt, was er isst, so, und es ihm dann auch dazu beschreibt, dass es ihm nicht gefallen hat, finde ich das sehr, sehr gut. Wenn er dann aber auch noch sagt, was der Koch zu tun hat, also dass er stattdessen vielleicht doch lieber hätte Safran benutzen sollen, dann sei ich vorsichtig.
Ja.
Weil am Ende des Tages ist es unsere Kreation, ist es unser Bild. Und wenn dir Blau nicht gefällt, heißt das nicht, dass mein blaues Bild scheiße ist, sondern dir gefällt Blau nicht. Und wenn du sagst, dasselbe Bild in Rot wäre besser, hast du keine Ahnung, weil du nichts über meine Gefühle, meine Emotionen, meine Leidenschaft weißt, was ich in dem Moment auf den Teller gepackt habe.
Ja.
Und ich finde ja schon auch die Öffentlichkeit der Bewertung spielt auch nochmal einen sehr wichtigen Punkt.
Also was mich
Yelp, ärgert
bei sowas wie bei TripAdvisor oder ähnlichem oder Yelp war das, glaube ich, früher, ich glaube gar nicht mehr, ich hab mir abgewöhnt, es zu lesen. Ja. Es gibt Leute bei mir, die lesen, um zu gucken, haben wir eine Verstärkung eines Themas?
Ja.
So. Was ich dahinter wahnsinnig nervig finde, ich glaube, wir haben 13.000 Bewertungen. Warum? Weil über einen Tim Melzer was zu schreiben, ist einfach interessanter als über einen Herrn Müller, wo sowieso das im Nirvana versinkt.
Ja.
Und die alten Bewertungen sind immer noch drin. Und ich finde, das ist wie, als wenn du eine Fußballmannschaft wärst und immer noch mit der Leistung von vor 8 Seasons verglichen wirst.
Ja,
und wir haben Absteiger, die im Folgejahr aufgestiegen sind und dann deutscher Meister geworden sind. Wenn die immer noch an der Leistung von 4 Jahren gemessen, dann ist das doch auch der Arbeit des Trainers nicht wert und wir werden immer besser. Wir haben unsere Lücken, das hat jeder Laden. Wir haben manchmal unsere schwachen Tage. Aber die haben wir gut in den Griff gekriegt. Es gab Tage, da bin ich hier rumgelaufen und habe gesagt, pass auf, liebe Leute, wir machen mal ganz kurz Pause. Ich mache die Küche zu für 10 Minuten, weil wir verlieren gerade die Qualität. Und das, was wir jetzt machen, ist nur noch nachbessern. Wir gehen mal ganz kurz raus. Es tut mir leid. Wer es eilig hat, würden wir schnell durchmachen. Aber bitte habt Verständnis. Rausgegangen, eine geraucht, neu durchgestartet und dann haben wir den Abend geil gerockt. Also Fehler muss man eingestehen. Jetzt weiß ich nicht richtig, wie es geht, weil ich habe keine.
Und aber wenn man jetzt so lange, ich habe noch eine Frage,
voll netter Kerl, Arschloch.
Wie lange gibt es Kitchen Impossible jetzt schon ewig gefühlt?
Ich bin jetzt im 10.
Die Erzählung war ja immer, Tim Melzer, der Fernsehkoch, der gegen den 3-Sterne-Koch gewinnen will.
Ja.
Und das war die Fallhöhe. Ne? Und
das war das für euch,
Jetzt die Frage, jetzt sind ja so viele 3-Sterne-Köche, gibt's ja jetzt nicht mehr.
Ja. Also es gibt viele, die nicht mitmachen wollen, ja, weil sie wissen, wie groß das Risiko ist. Nein, die Sendung hat einen eigentlichen roten Faden, nämlich das ist die Komfortzone zu verlassen. Nicht gut sein, was du sowieso alles schon kannst, sondern jeder, der mitmacht, erklärt sich bereit, in einem Wettbewerb mitzumachen, dessen Regelwerk nicht geklärt ist. Ja. Es gibt keine ganz klasse, du musst dich drauf einlassen. Mhm. Und dann kommt, es ist ohne Netz und doppelten Boden, weil wir haben einen Tag Vorbereitung. Das ist da, wo wir auch geskriptet arbeiten. Also ich gehe surfen oder ich gehe mal durch die Altstadt und ins Museum. Das wissen die, ich nicht. Mhm. Und ab der Box, wenn ich die Box serviert habe, wenn ich sie analysiert habe, entscheidet nur noch der Koch. So, da gibt es nichts mehr in Vorbereitung. Ist das eiskalt. Und jetzt kommen so viele Parameter, dass wir uns eigentlich konsequent beim Scheitern zuschauen lassen. Das hat ein bisschen was wie Golfen. Ja. Das perfekte Golfspiel wären, glaube ich, 18 Schläge. Richtig?
Ja. Nee, 72, aber also
auf Par. Das perfekte Golfen wäre alles Hole in One.
Ja, geht aber nicht, weil die Löcher zu lang sind. Aber ja, also so, ich weiß, was du meinst. Genau, es geht nur darum, wie schlecht.
Und genauso ist die 10-Punkte-Regel. Sie ist unmöglich zu erreichen. Es ist per se, wissen wir, dass wir scheitern. Aber wir wollen das Maximum da rausholen und wir lassen uns nonstop bei was beobachten, was wir eigentlich nicht perfekt können. Obwohl wir das perfekt können in unserer Welt.
Verstehst du das?
Ja, total, hundertprozentig. Aber deine Frage ist ja, gibt es überhaupt noch Köche, geht's weiter?
Ja, ja.
Gibt's noch Köche und vor allem dreht man das irgendwann um, dass man sagt, okay, jetzt ist Tim Melzer quasi das Ziel, ihn zu schlagen. Nicht mehr, weil die ganze Zeit war es ja, Tim Melzers Ziel ist es, den Drei-Sterne-Koch zu
schlagen. In meiner Überheblichkeit es gab mal so eine Werteregel in der deutschen Gastronomie. Erst waren es 3 Sterne, dann war es die Top-50-Liste und jetzt ist es Melzer, das Maul zu stopfen. Was natürlich total überheblich und größenwahnsinnig ist, aber ich merke nach wie vor, also der Ehrgeiz, mich zum Schweigen zu bringen, ist schon groß.
Ja.
Das liegt auch daran, weil ich ja nicht müde wäre, zu provozieren. Jetzt ist es so, ich funktioniere, und ich habe es eben auch schon mal gesagt, ich funktioniere halt sehr gut, wenn ich eigentlich eine Aufgabe habe, die für mich nicht zu meistern ist. Besser, als wenn da wirklich eine Chance besteht, dass ich gewinne. Dann bin ich eigentlich schon gelangweilt. Hatte jetzt gerade eine doppelte Herausforderung, da bin ich gegen 2 Sterne-Köche angetreten, die sich absprechen durften, die sich gegenseitig telefonisch recherchieren konnten und alles. Also alles das Regelwerk au contraire.
Ja.
So, da hatte ich natürlich Ehrgeiz. Da war ich mal wieder so, okay, das Ding kann ich nicht gewinnen. Das ist unmöglich.
Schauen wir mal.
Wäre nicht umsonst.
Endlich mal wieder was gefühlt.
So. Ja, nein, aber es ist ja wirklich endlich mal was gefühlt. So, es ist so, wir überlegen gerade in der Tat auch das Feld zu öffnen. Das ist nachdem ich habe ja diesen Wettkochen gegen Paul, weißt du? Ne? Nee.
Bernd.
Gegen Bernd. Ich habe ja verloren. Okay. So, obwohl ich ja Shit-Talk gemacht habe, in meinem eigenen Laden, mit meinen eigenen Jungs, nur einfach, und Bernd war wirklich die arme Sau, weil der hat es von mir voll gekriegt irgendwie, der war orientierungslos, ich habe ihm auch mies zugespielt.
In der fremden Küche.
Und der hat gewonnen, das ist eine richtig geile Leistung. Also, und es akzeptiere ich auch zu 100%, auch wenn Holle der Jura war und der ist ein Idiot. Ja. Grüße an Holle. Aber wir überlegen in der Tat auch dieses Feld mal zu öffnen auf Influencer. Jetzt wissen wir, kann ich nur nicht beurteilen, kann ein Influencer was? Oder kann er nur die 3-Minuten-Videos, die ja mehr oder minder am Schneidetisch entstehen?
Mhm. Also, es gibt schon ein paar Pioniere, die sehr, sehr gut kochen. Ja.
Also da wäre ich sehr dankbar für, weil, und wenn die sich drauf einlassen, richtig von mir zerledert zu werden, also dass ich die als die Besten ihres Faches annehme, oder weil sie wirklich was Großes geleistet haben, dann würden auch Influencer bei uns eine Rolle spielen, weil ich bin der Meinung, dass ein autodidaktischer Koch, der das mit Leidenschaft und einer Schutzbe macht, ich war neulich privat essen auf dem Geburtstag bei den Fiebers, das darf ich sagen an der Stelle, und ich habe die beste Pizza in Hamburg für mich gegessen. Das war eine Privatküche. Da habe ich mich mit dem unterhalten, wie er das macht. Und dann dachte ich, Alter, was für ein Nerd. So, der richtig mit 72 Stunden und hier, also 70-prozentiger Feuchtigkeitszugabe. Ja. Und er hat ja noch eine Geheimzutat drin, um den Glutenanteil zu erhöhen. Und ich so, das ist krass, davon habe ich gar keine Ahnung.
Ja.
Wie geil bist du denn bitte? So, und in dem Thema Pizza würde ich gegen den so brutal abschmieren. Und der ist eigentlich Arzt.
Ja.
Der hat eigentlich mit Kochen nichts am Hut. Also der hat weder ein Restaurant noch Vorbildung noch sonstiges. Und so betrachte ich die Influencer auch. Wenn da jemand ist, der wirklich was kann, der nicht so ein Schwätzer ist, der wirklich so dahinter auch eine Kompetenz hat und wirklich so, oh, ich mache meine Leidenschaft sichtbar, dann haben die auch die Möglichkeit, auch jemanden wie mich, und ich bin die kulinarische Sonne, haben in diesem Wettbewerb ganz deutlich die Chance, mich auch in die Schranken zu verweisen. Und warum ist das jetzt eine Bewerbung?
Ja, genau. Ich würde mich gern bewerben. Ja. Ich und Noah.
So kommt es langsam durch.
Nein, aber Noah Bachofen zum Beispiel ist ein begnadeter Koch.
Ja, genau. Und bestritten. Und wir im Tech-Team, also, das wäre unser Traum.
Das heißt Bachofen.
Ja.
Heißt er wirklich so?
Ja. Das ist ein echter Name.
Lustig.
Das ist geil. Ja. Schweizer.
Und ihr beiden, ihr könnt was.
Genau, das wäre unser großer Traum, das ist unser Ziel dieses Jahr, gegen Tim Melzer zu kochen.
Ja, da gibt es ja so eine Chance. Also, da habt ihr schon, also, ab Sekunde eins hast du keine Chance gegen die Kompetitiv.
Also, könnte ich euch sehr leicht eine Aufgabe, das ist ja auch nochmal mein, man sagt ja immer, ich bin unfair, bestimmt nicht. Weil ich wüsste jetzt schon drei Aufgaben, da brauchst du gar nicht hingehen, da fängst du an, da fangen an, die Tränensäcke zu schwellen und dann
die bist du. Die macht man nicht,
und dann bist
da kannst du einer davon sein.
Sondern ich versuche schon Aufgaben in deinem Wohlfühlgebiet zu finden, an der du trotzdem scheiterst, weil du es nicht erkennst.
Genau.
Also, bestes Beispiel, ich habe neulich, die größte Herausforderung für mich, und ich bin ja bekanntermaßen der beste italienische Koch außerhalb Italiens.
Ja.
In 10 Jahren, die größte Challenge, die ich hier hatte, war Nudeln mit Tomatensauce. Nudeln mit Tomatensauce, kleines italienisches Dorf, Originalköchin, 94 Jahre alt, die dieses Gericht seit über 70 Jahren jeden Sonntag für die Familie kocht. Und dieses Gericht muss ich nachkochen. Ich meine, Digga, das ist Atombombe auf den Spatz. Ja, das ist so, okay. Und jetzt, wo ist der Ring? Ja, und jetzt zieht mich über den Dorfplatz und lacht mich aus. Da kannst du nur verlieren. Kulinarik hat so viel mehr. Kulinarik ist nicht zu messen. Das ist nicht, ich finde das schwachsinnig zu sagen, ich bin ein besserer Koch oder schlechter oder so. Ich bin, dieses Thema Kochen hat so viele Facetten, so viele geile Facetten. Und eigentlich kann man es nicht beurteilen, außer subjektiv. Meiner Meinung nach. Und wenn diese Meinung so dezidiert ist, dass sie für den Zuhörer auch nachvollziehbar ist. So, das ist, wenn ich ein Arthouse-Film-Fan bin und immer, ich sag mal, das nackte Geschlechtsteil und einen Film mit wenig Dialog brauche, dann bin ich natürlich, ich sag mal, mit einem Batman-Film überfordert. Weißt du?
Das ist ein wunderschönes Schlusswort.
Weißt du? Also
genau so ist es. Und am Ende ist ja
das mit der Kulinarik. Das Einzige, was ich halt beurteilen kann, dass ich langsam Psychotherapie brauche, weil hin und wieder glaube ich das, was ich sage. Und dann wird's eng. Ich bin kurz vom Reich-Ranitzky-Status. Also wird ganz eng.
Der soll die Scheiße fressen.
Naja. Du bekommst den Tim raus aus Pinneberg, aber Pinneberg nie raus aus Tim.
Schöner Satz, habe ich gerade gesagt. Habe ich gerade Finale irgendwie so. Du kriegst halt den Pinneberger aus Pinneberg, aber niemals Pinneberg aus dem Pinneberger. Und das ist, darauf bin ich sehr stolz, weiß, wo ich herkomme.
Ganz gut.
Und das erdet uns, glaube ich, die Guten alle miteinander.
Ja. Vielen Dank.
Sehr schön. Es war mir eine Ehre, neben der Sonne zu sitzen. Hätte ich das gewusst, hätte ich mich eingecremt.
Ja, du hast tierisch Sonnenbrand gekriegt.
Aber er strahlt auch ein bisschen.
Er strahlt wirklich. Und ohne Scheiß, bei aller Ironie, er wäre gestern eigentlich abgereist, habe ich gesagt, wir nehmen jetzt morgen auf und wir machen das. Und dann hat er gesagt, dafür schmeiße ich alles um.
Muss man sich auch nicht für schämen.
Ja.
Muss man sich wirklich nicht schämen. Ich nehme dich auch gleich noch einen Arm.
Ja.
Dankeschön. AWFNR, der Paul Ripke Podcast, ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke. Und es helfen mir aber auch ein paar Leute dabei. Und zwar die liebe Hanna, die macht das Ganze redaktionell und bereitet es ein bisschen vor und hat 2, 3 Ideen, was wir sonst noch so machen könnten und wo die Reise hingeht. Vielen Dank, liebe Hanna. Und der liebe Simon. Simon schneidet es dann danach und betreut es technisch. Und wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr vielleicht auch mal eine Werbung buchen wollt. Die gibt's bei ProSieben. Und alles andere ist, wie es ist, jede Woche, dienstags neu in deinem Podcast-Player.